Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in diesen Tagen dreht sich bei mir alles um die Liebe. Gestern hat hier ein Brautpaar vor dem Altar Ja zueinander gesagt. Und wir haben es vorhin schon gehört, am nächsten Samstag wird das ein weiteres Brautpaar tun. Und selbst in dem Lied »Geh aus, mein Herz, und suche Freud«, um das es heute Nachmittag in dem Orgelkonzert gehen wird um 17 Uhr, da geht es auch um die Liebe. Und wer das noch nicht wusste, der kann ja gerne heute Nachmittag kommen und mehr darüber erfahren. Und auch der Predigttext, den wir gerade als Schriftlesung gehört haben, der handelt von der Liebe. Das hört man zwar beim ersten Lesen nicht, aber wenn man den ganzen Brief des Paulus an die Epheser eingehend studiert und den Gesamtzusammenhang anschaut, dann wird völlig klar, dass es Paulus um viel mehr geht, um ein viel größeres und tieferes Geheimnis als nur darum, dass wir Christen moralisch gut leben. In der Luther-Übersetzung heißt es im 11. Vers, habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Und eigentlich schreibt Paulus auch im 4. und im 5. Kapitel davon, was für Werke das sind, was diese Finsternis eigentlich ausmacht. Er schreibt da im Kapitel 4 von Zorn und Bitterkeit und Streit. Das soll keinen Platz haben in unserem Leben. Er schreibt im 5. Kapitel von Unzucht und Unreinheit. Er sagt, Unzüchtige und Unreine werden nicht das Reich Gottes ererben. Aber er warnt genauso vor ordinärem, unnützem und tratschendem Geschwätz. Ich sage mal stellvertretend für uns alle, das ist ja völlig klar, dass all diese Dinge keinen Raum haben sollten in einem Leben, das sich Jesus Christus hingegeben hat, das sich ihm anvertraut hat. Ich finde, das lässt eigentlich gar keine Fragen offen. Uns ist doch absolut bewusst, dass faule Kompromisse mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis auch zu faulen Früchten im eigenen Christenleben führen. Und wir wissen alle, dass man gerade auch unserem Verhalten ansehen und abspüren soll, dass wir Christen sind, dass wir von der Liebe Gottes erfüllt sind, von seiner Gerechtigkeit und Wahrheit. Vielleicht hören das aber auch einige von uns und denken, ich wünschte, es wäre so. Aber wenn ich ehrlich bin, dann hat der Zorn und die Streitsucht schon noch Macht in meinem Leben. Und wenn ich ehrlich bin, dann klicke ich nicht jedes freizügige Bild im Internet weg. Und wenn ich ehrlich bin, dann tratsche ich auch ganz gern mal hinter dem Rücken von anderen, obwohl ich versuche, immer alles zu relativieren mit dem Satz am Ende, ich will jetzt aber nicht lästern. Scheint bekannt zu sein. Ich frage euch und ich frage mich, welcher Antrieb verändert denn wirklich sowohl unser Denken als auch unser Handeln? Welcher Antrieb verändert unser Leben so grundlegend, wie es Paulus von den Christen in Ephesus damals gefordert und erwartet hat? Es gibt nur eine Antwort darauf, meiner Meinung nach. Ich glaube, dieser Antrieb kann nur die Liebe sein. Und zwar eine leidenschaftliche und begehrende Liebe, genauso wie zwischen Braut und Bräutigam, wie zwischen zwei Geliebten. Und Paulus bringt sogar selbst genau diesen Vergleich in demselben Kapitel, ein paar Verse nach unserem Predigttext, in den Versen 31 und 32. Da schreibt er, und im ersten, also in dem Vers 31 nimmt er Bezug aufs Alte Testament, aufs erste Buch Mose, Kapitel 2, Vers 24. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und jetzt kommt seine eigene Auslegung. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Liebe Gemeinde, diesen einen Satz würde ich gerne fett drucken und Ihnen als Merkvers mit nach Hause geben. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Liebe Gemeinde, ich persönlich kenne keine Braut und auch die ganzen Bräute, die ich kennenlerne bei den Traugesprächen, das ist eigentlich immer dasselbe und ich weiß es ja auch von mir selbst, als ich geheiratet habe. Jede Braut bereitet sich auf ihre Hochzeit vor. Ich kenne keine Braut, der es egal wäre, was ihr zukünftiger Mann von ihr denkt. Ich kenne keine Braut, die desinteressiert ist in Bezug auf ihren Hochzeitstag, die sich vorher gehen lässt und sich selbst vernachlässigt, die lieber schläft, als aktiv zu sein. Im Gegenteil, eine der Bräute, die lässt sich jetzt extra die Haare wachsen, damit sie sich dann eine schöne Frisur machen kann. Eine andere geht vielleicht ein bisschen häufiger ins Fitnessstudio, damit das Kleid auch passt und schön aussieht. Eine Braut wird wachen. Eine Braut wird vielleicht sogar schlechter schlafen, weil sie so aufgeregt ist und jeden Gedanken an ihren Geliebten verschwendet, weil sie sich sorgt und kümmert, dass sie ihm gefallen möge. Und ich glaube, es ist genau diese Liebe und Leidenschaft, die auch uns als Christen hilft, nicht in einen Schlaf der Gleichgültigkeit und Abgeklärtheit und Bequemlichkeit zu verfallen. Wer Jesus Christus einmal als seinen Herrn und Erlöser begriffen hat, wer wirklich begriffen hat, Jesus hat mich erlöst, er hat mich befreit, er beruft mich zu einem neuen Leben, wer ihn in sein Leben eingelassen hat, wer sich auf ihn eingelassen hat, der kann kein anderes Ziel, keine andere Sehnsucht haben, als mit diesem Erlöser eins zu werden. Im Alten Testament, im Hebräischen, ist sogar das Wort für Erlöser dasselbe wie für den Bräutigam, weil der erlöst seine Braut, er löst sie, er macht sie frei, er befreit sie aus ihrer Ursprungsfamilie. Und genau das ist das, was Jesus für uns getan hat. Er möchte unser Bräutigam sein, unser Erlöser. Jesus hat einmal gesagt, Johannes 15, Vers 5, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Auch da geht es um diese, ja, wirklich intime Einheit zwischen Jesus und dem Gläubigen. Jesus in mir und ich in ihm. Dass Jesus in mir wohnt und dass ich ihn in mir wohnen lasse und dass ich mich mit ihm beschäftige, das bezieht sich auf eine enge geistliche Verbindung, so wie Mann und Frau körperlich eins werden. Und hier kommt auch der Heilige Geist ins Spiel, denn er ist derjenige, der uns genau diese enge Verbindung spüren lässt. Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt in einem Augenblick der Abgeschiedenheit im Gebet oder als Sie die Bibel gelesen haben und ein Vers Sie angesprungen hat und Sie gespürt haben, jetzt kommt was in Bewegung, da lebt, das Wort lebt. Es berührt mich, es befreit mich, es tröstet mich. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Erkenntnis und die Weisheit schenkt, den Trost und die Erbauung. Ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr gar nicht leuchten, könnt ihr gar keine Kinder des Lichts sein. Und ich hoffe, dass sich niemand an dem Wort Kind stört. Vielleicht mag das den Konfis so gehen. Ihr wollt wahrscheinlich gar keine Kinder mehr sein, sondern Jugendliche. Aber das Wort Kind in diesem Zusammenhang bedeutet einfach nur, sich so hinzugeben wie ein Kind, so zu vertrauen wie ein Kind. Ohne mich könnt ihr keine gute Frucht hervorbringen, sagt Jesus. Denn wir könnten theoretisch diese Liste, die Paulus uns da gibt, abarbeiten wie eine To-Do-Liste. Ich habe uns das mal aufgeschrieben, da sind unheimlich viele Aufforderungen in diesem kurzen Text, den uns Angelika Haberstroh vorgelesen hat. Da heißt es, lebt als Kinder des Lichts. Ich habe hier die Luther-Übersetzung als Grundlage. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Wach auf von den Toten. Steh auf. Also lauter Aufforderungen. Eine To-Do-Liste, die Paulus uns hier hinlegt. Aber mal ganz ehrlich, wer von euch würde gerne heute mit einer To-Do-Liste nach Hause gehen? Mal die Hand hoch. Okay, einer, zwei. Ihr dürft sie euch gerne mitnehmen als To-Do-Liste, aber ich denke, die meisten von uns, und das zeigt ja die zwei Handmeldungen, die meisten von uns kommen nicht sonntags in die Kirche, um eine neue To-Do-Liste mit nach Hause zu nehmen. Mir persönlich geht es so, ich bin froh, wenn ich alle To-Do-Listen des Alltags abgehakt habe und dann hierher komme, um neu aufzutanken, mich auszuruhen, ja, Gottes Liebe zu tanken. Und man könnte sich fragen, ist es denn so, dass Gott Erwartungen oder Forderungen an uns hat, dass er uns wirklich so eine Liste gibt und sagt, hier, das, das, das und das. Und ich glaube schon, dass Gott Erwartungen an uns hat. Deshalb sind die zwei Handmeldungen durchaus auch gerechtfertigt. Natürlich hat Gott Erwartungen an uns. Das wäre ja gar keine Liebe. Stellen Sie sich vor, Sie sind verheiratet und Ihr Ehemann hat gar keine Erwartungen mehr an Sie als Ehefrau. Also das ist keine leidenschaftliche Liebe. Natürlich haben wir gegenseitig Erwartungen aneinander, dürfen wir auch haben. Aber das Tolle ist, dass Gott gleichzeitig derjenige ist, der die Voraussetzung dafür schafft, dass wir diese Erwartungen erfüllen können. Darum nehmen Sie nicht nur diese To-Do-Liste mit, sondern gleichzeitig auch ein Herz voller Liebe und Kraft, um auch diese Erwartungen erfüllen zu können. Denn Gott ist derjenige, der unseren Tank auffüllt, damit wir dieses Ziel erreichen können. Er füllt unseren Tank mit seiner Liebe. Er zieht uns an sein Herz, dass wir seinen Herzschlag hören, dass wir wirklich glauben, dass wir geliebt sind. Diese einfache Wahrheit, Gott liebt dich und ich liebe ihn als Antwort darauf, das ist die Grundlage für unser Leben als Christen. Und ich glaube, diese Liebe allein, diese Gewissheit, geliebt zu sein und Gott auch im Gegenzug dazu zu lieben, wenn wir diese Liebe lebendig halten, die wird uns davor bewahren, in einen geistigen Dämmerschlaf zu verfallen oder uns eben mit faulen Kompromissen zufrieden zu geben. Jesus hat seine Jünger immer wieder aufgefordert, wachsam zu sein und nicht zu schlafen. Er meinte damit nicht, dass wir jetzt uns nachts nicht schlafen legen dürfen. Jesus weiß, dass wir diese Erholung brauchen. Ich denke, er meinte immer wieder eine geistige Müdigkeit. Jesus hat viel in Symbolen gesprochen. Er meinte ein sich abfinden mit dem, wie es ist und so eine Art Gleichgültigkeit. Es ändert sich ja eh nichts. Und es gibt genau solche Geisteshaltungen auch unter uns Christen, die eine Gefahr darstellen, dass wir in so einen Schlaf abrutschen, dass wir gar nicht mehr uns unter den Lebenden aufhalten, sondern geistig tot sind. Oder Teile von uns, Teile, Bereiche unseres Lebens abzusterben drohen. Ich habe mal 3 Haltungen rausgesucht. Da ist zum Beispiel die stolze oder auch hochmütige Haltung, die denkt, ich weiß es besser als andere. Ich handle als Christ besser als andere. Also diese Überzeugung, ich mache das alles schon so, wie es sein soll. Ich bin ein guter Christ. In der Offenbarung, im Buch der Offenbarung, warnt Jesus zum Beispiel die Gemeinde in Sardes genau vor diesem geistlichen Hochmut. Und er lässt ihnen ausrichten, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Also nicht die ganze Gemeinde war tot, sondern einzelne Bereiche. Er sagt, werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Kehr um zu mir. Besinne dich auf das, was wichtig ist. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Und der Gemeinde in Ephesus, aus der ja der Predigttext stammt, der sagt er auch im Buch der Offenbarung, was sie zu tun hat. Und das passt auch zu unserem Predigttext von heute. Er sagt nämlich zu ihr, kehr um zu deiner ersten Liebe, zu dieser ersten Verliebtheit. So wie das eben ist, wenn man sich vorbereitet auf den Hochzeitstag, wenn eigentlich nichts anderes zählt als der Bräutigam oder die Braut. Kehr um zurück zu dieser Leidenschaft. Entfach das Feuer der Liebe wieder in dir. Besinne dich wieder darauf, wem du dieses neue und erlöste Leben zu verdanken hast, wer und was der Grund deiner Hoffnung ist, wie teuer das Opfer war, damit dein Leben vom Verderben errettet wurde. Wer sich wirklich bewusst ist, wie sehr Gott diese Welt und somit auch den Menschen geliebt hat, der wird ganz automatisch darauf Acht geben, nicht weiter in der Finsternis zu leben. Es wird ihm vielleicht nicht immer gelingen, aber er wird ein Bewusstsein dafür entwickeln. Und wenn er was tut, was nicht in Ordnung ist, er wird bereuen und sagen, es tut mir leid, Herr. Es war nicht gut, vergib mir. Und Gott wird vergeben und wir gehen unseren Weg weiter. Aber schlimm ist, wenn wir uns mit diesen Werken abfinden, mit diesen faulen Kompromissen. Wenn wir sagen, ist halt so. Und da kommen wir schon zu der zweiten Haltung, nämlich zu der ungläubigen Haltung, von der manche vielleicht denken, die kann es ja gar nicht geben unter den Christen, aber die gibt es sehr wohl und die habe ich auch eine lange Zeit so gehabt. Eine ungläubige Haltung nach dem Motto, ich kann das eh nicht ändern, ich werde immer so bleiben, ich bin halt so. Vielleicht kennen Sie diese Gedanken. wenn man immer wieder mit der eigenen Schwäche konfrontiert wird. Und natürlich ist es wichtig, sich auch anzunehmen mit dieser Schwäche und zu lieben. Aber Gott sind dennoch alle Dinge möglich. Und ich habe in meinem eigenen Leben Veränderungen erfahren in Bereichen, wo ich wirklich nie geglaubt hätte, dass Gott mich da verändern kann. Ich habe einen Text rausgesucht aus Matthäus 26, wo Jesus in seiner schwersten Phase war, in seiner Leidenszeit, kurz bevor er gekreuzigt wurde, weil ich glaube, dass gerade in diesen Zeiten unser Glaube so stark herausgefordert wird, dass wir entweder diesen Kampf aufnehmen oder aufgeben und sagen, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, da ändert sich eh nichts. Jesus nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hatte die richtige Geisteshaltung. Aber er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Gerade da, wo wir herausgefordert werden, wird unsere Schwachheit offenbar. Wir wollen aufgeben, aber wir können auch siegen, gerade in diesen Augenblicken, wenn wir unsere Geisteshaltung auf Jesus ausrichten, wenn wir ihn darum bitten, hilf mir, wach zu bleiben, hilf mir, mich jetzt nicht damit abzufinden, ich möchte es dir hinlegen, immer und immer wieder, so lange, bis ich einen Durchbruch in diesem Bereich erlebe. Mit den Worten, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, bestätigt Jesus unsere Hypothese, unsere Annahme, dass natürlich das Fleisch, unsere menschliche Natur schwach ist. Aber er sagt mit diesen Worten gleichzeitig, dass der Geist willig und stark genug ist, über das Fleisch zu herrschen. Und das kann der Geist aber nur, wenn er eins ist mit dem Willen Gottes. Jesus war auch ein Mensch in diesem Augenblick und seine menschliche Natur wollte aufgeben, hat gesagt, ich will diesen Kelch nicht trinken. Aber sein Geist hat über das Fleisch geherrscht und gesagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn der Geist, unser Geist, im Einklang ist mit dem, was Gott will, dann können wir siegen. Auch in Bereichen, wo wir uns das vielleicht gar nicht vorstellen können. Aber solange das nicht der Fall ist, solange werden wir keinen Sieg in diesen Bereichen erleben, die uns immer wieder zur Sünde verführen. Darum ist es so wichtig, dass wir unsere Herzenshaltung immer wieder vor Gott prüfen und fragen, was ist denn mein stärkster Antrieb im Leben? Wem oder was gilt meine größte Liebe? Und manchmal werden wir feststellen, dass wir uns selbst vielleicht sogar viel mehr lieben als Gott, dass wir denken, ich weiß, was mich tröstet, ich weiß, was mir Kraft gibt. Und es ist dann nicht das Wort Gottes, sondern irgendetwas anderes, was uns eigentlich von innen heraus nur krank macht und tötet. Solange wir Gott nicht bedingungslos vertrauen, wird die Sünde Macht in unserem Leben haben. Und andersherum ist das auch wahr, da wo Sünde und faule Kompromisse in deinem Leben sind, da ist auch dein Vertrauen zu Gott eingeschränkt. Das ist etwas, was ich erlebt habe, dass ich wirklich das erkannt habe, da, wo Sünde Raum hat in meinem Leben, da vertraue ich Gott auch nicht ganz, dass er dort für mich sorgen kann. Und wenn man an den Punkt kommt und sagt, ich möchte dir dafür vertrauen, ich möchte glauben, dass du in der Lage bist, diese Sehnsucht in mir zu stillen, dann wird man den größten Sieg erleben. Und dann wird man so eng an das Herz Gottes gezogen, dass man gar nicht anders kann, als dort zu bleiben, dort bleiben zu wollen. Und manch einer hat aber auch eine gleichgültige oder bequeme Haltung, so nach dem Motto, es ist doch alles gar nicht so schlimm. Man muss das Ganze nicht zu ernst nehmen. Vielleicht sind Sie heute auch zum ersten Mal hier im Gottesdienst und denken, meine Güte, hier geht's ja zur Sache. Ist doch alles gar nicht so schlimm, wozu Alarm schlagen? Paulus sagt in seinem Brief an die Thessalonicher, von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn Sie, also wenn Leute sagen werden, es ist Friede, es hat gar keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie eine in Wehen schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Diese Ruhigstellung, also dieses Drüberwischen und sagen, ist doch alles gar nicht so schlimm. Das gab es schon zu allen Zeiten, das ist heute nichts Neues. Das gab es schon zu Zeiten des Alten Testaments, beim Propheten Jeremia, beim Propheten Hesekiel. Lesen wir davon, dass es nicht nur die Propheten gab, die zur Umkehr und Buße aufgerufen haben, sondern es gab genauso welche, die Friede, Friede gepredigt haben. Aber Gott hat gesagt, das sind falsche Propheten. Gott hat gesagt, ich will, dass ihr zur Umkehr aufruft und nicht, dass ihr sagt, ist doch alles gar nicht so schlimm, ihr habt keine Schuld. Gott kritisiert immer wieder die Prediger und Propheten, die den Menschen nach dem Mund reden wollen, die es den Menschen recht machen wollen, die das sagen, was die Leute hören wollen und nicht das, was Gott ihnen aufträgt, die sozusagen abhängig sind von der Meinung der Menschen, die ihnen zuhören. Und die Menschen wollen natürlich immer was Schönes hören, was Positives, wo sie nichts zu tun haben. Aber auf diese Art und Weise ist es nicht möglich, im Licht zu leben. Ich denke, nur wenn wir in einer lebendigen und persönlichen Beziehung zu dem dreieinigen Gott leben, werden wir zu wachen und nüchternen Menschen, die im Licht leben. Und Paulus selbst hat das so schön im Epheserbrief zusammengefasst. Schon im 4. Kapitel sagt er den Satz: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Das ist genau diese Sehnsucht, dieses Begehren, bei Jesus zu sein, mit Jesus eins zu sein, das er hier anspricht. Und er sagt, lasst uns wahrhaftig sein in diesem Prozess. Wahrhaftig sein heißt, ehrlich zu sein zu sich selbst und natürlich auch vor Gott. Wenn du also nicht mehr weißt, warum du Christ bist, wenn du lau geworden bist in deinem Denken und Handeln, wenn du vielleicht doch mit falschen oder lauen, faulen Kompromissen lebst, wach auf. Lass nicht zu, dass deine erste Liebe verloren geht. Die Liebe zu Gott und Gottes Liebe zu uns Menschen ist das einzig tragfähige Fundament für unser Leben, übrigens auch für jede Ehe das einzige Fundament. Denn Menschen werden uns immer wieder enttäuschen, auch die engsten Menschen. Mein Mann enttäuscht mich hin und wieder, aber ich enttäusche auch meinen Mann hin und wieder. Und es wird jedem Ehepaar hier im Raum genauso gehen. Wir alle sind fehlerhaft und unvollkommen. Aber schon in Psalm 118 steht, es ist viel besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Das heißt nicht, dass wir per se nicht einander vertrauen sollen. Natürlich sollen wir einander vertrauen. Aber das Fundament, der Grundstein für jede unserer Beziehungen muss und kann nur das Vertrauen in Gott sein. Und vielleicht zweifelst du gerade, weil ein nahestehender Mensch dich enttäuscht hat. Ich sage, sieh es doch als Chance an, dich noch mehr an den Herrn zu binden. Nur wer Gott vertraut und anstrebt, mit Gott eins zu sein im Geist, der wird das Licht des Lebens haben. Alle Paare, und wir haben dieses Jahr 3 Paare aus unserer Gemeinde, es kommen dann noch welche im August und im September, die heiraten wollen und Ja zueinander sagen wollen. Alle Paare, die hier Ja zueinander sagen, die haben ein wunderbares Geschenk von Gott empfangen, das Geschenk der Liebe zueinander. Aber das wertvollste Geschenk ist nicht diese Liebe, sondern die Liebe, die zuerst da war. Nämlich, dass Gott zuerst diese beiden Menschen, dich und mich, die Welt, geliebt hat. So sehr, dass er seinen einzigen, seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat. Und es ist nur diese Liebe, die unser Leben verändern kann. Das kann ich bezeugen. Ich kann das bezeugen, wenn ich auf das Leben meiner Freundin schaue, wie Gottes Liebe ihr Leben aus der Finsternis ins Licht gezogen hat. Ich habe schon so viele Menschen gesehen, deren Leben von Grund auf erneuert wurde, durch ihren Glauben an Jesus Christus, durch die Liebe Gottes, die in ihnen entfacht wurde. Ich glaube, dass keine Macht der Welt stärker ist als die Macht der Liebe. Nicht einmal die Macht von Gewalt und Terror. Denn Letzteres, Gewalt und Terror können nur zerstören und etwas beenden. Allein die Liebe kann neues Leben schaffen und hervorbringen. Und selbst wenn Menschen durch Fitness ihr Äußeres verändern oder durch eine gesunde Ernährung, dann kann man auch so ein Vorher-Nachher feststellen. Paulus fängt ja auch seine Sätze an, früher lebtet ihr in der Finsternis, jetzt aber seid ihr in dem Licht. Ja, wir können tatsächlich auch Dinge tun wie Fitness oder Ernährung, um unser Äußeres zu verändern, aber diese Menschen werden immer auch diesem Doktrin des Aussehens unterworfen bleiben, weil sie ihr Vertrauen dann auf das Äußere setzen und sagen, jetzt geht's mir gut, weil ich gut aussehe, weil ich schlank bin. Aber auch sie werden irgendwann älter und kommen vielleicht irgendwann in die Wechseljahre und merken, alles hat man doch nicht im Griff. Also wer sich diesem Doktrin unterwirft, der wird davon abhängig bleiben, das ist so. Der wird immer auf seine Ernährung achten müssen, der wird immer weiterhin ins Fitnessstudio gehen. Oder ein Mensch, der sich hocharbeitet und Erfolg hat, das ist wunderbar, ich habe auch gar nichts dagegen. Aber wer darauf sein Vertrauen setzt, wer das zum Fundament seines Lebens macht, der ist immer abhängig davon, von diesem Erfolgsdruck. Der muss oben bleiben, der darf nie wieder zum Tellerwäscher werden, der muss Millionär bleiben. Und Sie können mal sich erkundigen, wie vielen Menschen das gelingt und wie glücklich diese Menschen sind, wenn sie den Erfolg zum Fundament ihres Lebens machen. Erst wenn die Liebe Gottes uns verändert, dann werden wir nicht auf eine neue Art und Weise gefangen genommen und abhängig gemacht, sondern dann erleben wir die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes, wie es Paulus im Brief an die Römer sagt. Bist du an dem Punkt angelangt? Wenn ja, dann freu dich. Freu dich an dieser engen Beziehung zu Gott. Lebe sie aus. Und wenn nein, dann streck dich aus danach. Es lohnt sich. Gott ruft uns auf, als Braut den Bräutigam zu lieben und zu begehren, als gäbe es nichts Wichtigeres. Denn es gibt nichts Wichtigeres. Nichts anderes kann uns zu Kindern des Lichts machen, als seine Liebe zu uns und unsere Liebe zu ihm. Amen. Dankeschön. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.